Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung.
Die 90er. Das Jahrzehnt, als wir uns unter dem Lemon Tree versteckt haben und Schutz suchten vor dem November Rain, der für uns klang wie eine Bittersweet Symphony. Als irgendwie alles nach Teen Spirit roch. Wir fühlten uns wie ein Loser, ein Creep, ein Wannabe, aber manchmal auch wie ein Barbie-Girl. Geplagt von Insomnia pilgerten wir Step by Step, also quasi im Ritmo della Noche, auf den Streets of Philadelphia Richtung Gangsters Paradise. Es sei denn, es stand eine Wonderwall im Weg.
So.
Und bevor dieses Intro zu alalalalong wird, so viel Poesie ist ja ohnehin nur ein stummer Schrei nach Liebe, hole ich lieber meine Mitstreiter in das Boot. Ja, ich meine, Dida, da ist der Mann, der die 90er ebenso liebt wie seine Country-Musik. Hier ist der Cotton Eye Joe von Dreipod, hier ist Björn.
Ja, guten Abend.
Und der Mann, der hinter den Kulissen die Fäden zieht, der immer Bescheid weiß, bei Dreipod nennt man ihn nur den Informer. Hallo Daniel.
Howdy.
Ja, herzlich willkommen bei Dreipod. Man kann es erahnen, heute geht es um die 90er Jahre und zwar unsere Top 3 90er Jahre Songs.
Hallo Micha.
Mein Name ist Micha. Hallo Daniel, hallo Björn. Wir haben ja schon mal 90er-Jahres-Songs gemacht, aber da haben wir nur die Deutschen beackert. Und da ist mir letztes Mal aufgefallen, als ich mir ein Thema aussuchen durfte, dass wir noch Altlasten haben. Also alles, was noch übrig bleibt von den 90ern. Das ist eine Menge. Und wir hatten ja schon wieder im Vorfeld, Daniel, du hast angeregt, wir sollen mal zählen, wie oft Björn im Vorfeld einer Folge sagt, das ist die schwerste Folge ever. Hast du mitgezählt? Hast du recherchiert?
Ich komme so auf etwa 52 Mal. Ohne Übertreibung. Aber ja.
Ja.
Ist eine kranke Folge. Also das kann man jetzt auch nicht beschönigen. Also das ist schlimm.
Ist
schlimm. Ja.
Wer nochmal nachhören möchte, was wir bei den deutschen Songs gehabt haben, das war Episode 50, war ja auch ein Tag am Meer-Special, wo wir uns gegenüber saßen. Ja, Björn, wie ging's dir denn? Außer, dass du nächtliche Nachrichten geschickt hast an uns, dass wir doch irgendwie, oder beziehungsweise ich, mir doch ein bisschen zu viel zugemutet hätte.
Mhm. Nächtliche Nachrichten, also meine Nacht beginnt ja meist schon viel früher als die eure.
Mhm. Noch wach.
Ich hab mit Daniel heute schon telefoniert zu diesem Thema.
Mhm. So.
Okay. Weil ich diesen Druck, den musste ich loswerden. Also ich habe ganz viele Gedanken zu diesem Thema, die sich vielleicht auch im Laufe der Folge noch mal etwas ausbreiten lassen. Aber was ich total krass finde, ist der Unterschied zu den anderen Jahrzehnten, die wir bisher gemacht haben, bis auf die Nullerjahre vielleicht, weil wir die 90er Jahre durchlebt haben. Und das war ja Kern unserer Jugend. Und ich habe zu Daniel heute schon gesagt, ich finde es krass, wenn ich einen 70er-Jahres-Song mache, wenn wir Top 3 70er, Top 3, selbst Top 3 80er oder so machen, dann sind das für mich meist abstrakte Zeiten und ich gucke eigentlich eher auf den Song. Und klar, verbinde ich dann vielleicht auch später mal was damit, weil ich irgendeinen 70er-Jahres-Song dann 2013 in irgendeinem Moment gehört habe. Aber bei diesen 90er-Jahren ist es wirklich so krass, weil das ist irgendwie die Biografie, die da läuft. Und es ist fast unmöglich, das vom eigenen Leben zu trennen in den 90ern für mich. Und das war für mich die größte Herausforderung. Und dann habe ich auch noch gemerkt, wir haben ja viele Musikkategorien schon gemacht, ne, zum Top 3 Duette, Top 3 Stimmen, männlich, weiblich. Und je mehr wir von diesen Nicht-Jahrzehnte-Kategorien gemacht haben, umso öfter kommen ja auch Songs aus verschiedenen Jahrzehnten dann in diesen Kategorien. Und da habe ich mich gefragt, willst du da zum Beispiel Doppelungen jetzt hier heute drin haben? Oder sagst du, nee, das war jetzt an einer anderen Stelle schon, du machst was ganz Neues. Also das sind all die Dinge, die da eine Rolle gespielt haben.
Und willst du, Björn? Willst du Doppelungen drin haben?
Du musst dich da noch ein wenig gedulden.
Okay. Der Teaser, Björn. Eine ganz neue Seite von
dir. Oh, ja.
Okay.
Schön.
Ja, schön. Daniel, Björn hat es ja ganz schön gesagt, wir haben die 90er miterlebt, wir haben die 90er durchgespielt. Das hat es für dich auch schwerer gemacht. Du hattest ja den kreativen Vorschlag nochmal geschickt, die 90er zu teilen. von 90 bis 94 und so weiter.
Ja, habt ihr euch ja nicht
dann wäre es dir leichter gefallen.
Ja.
Das haben wir noch nicht mal mit einer Antwort gewürdigt,
Björn. Das stimmt. Das habe ich auch mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Ich habe ja so nicht nur in der Vorbereitung auf die Folge, sondern eigentlich auch so in den letzten Jahren festgestellt, dass ich den 90ern lange Zeit Unrecht gegeben habe. Also als modisch schlimmes und musikalisch nicht ganz so gutes Jahrzehnt eingeordnet für mich. Letzteres nehme ich vehement zurück, jetzt insbesondere nach der Vorbereitung. Und da habe mir einfach nur gedacht, 90er, fuck yeah. Also das war, die Vorbereitung war die Hölle, aber die Folge war längst überfällig. Und wie ihr wisst, habe ich ja einen, ich nenne es mal Rückzugsort, wo ich die Musik laut aufdrehen kann. Und das habe ich auch getan.
Deine Bad Cave.
Mein Bad Cave, genau. Ich nenne es ja Man Cave, liebevoll, mein Man Cave. Und da habe ich die Musik aufgedreht, also wirklich so zurück in die Zukunft mäßig, Are You Nuts, ja, fast bis zum Anschlag. Mhm. Also nicht ganz, aber fast. Und dann wirklich mal so einen Abend bin ich komplett eskaliert mit 90er.
Eurodance.
Ja, mega, mega. Also das war super. Dance Like Nobody's Watching, habe ich auch gemacht. Aber Björn hat völlig recht mit diesem Thema. Wir sind in der Zeit aufgewachsen und deswegen haben wir alle wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Jahrzehnte, die wir besprochen haben, wo wir eben noch gar nicht existierten. Was ich euch gerne mal fragen würde, war es hinsichtlich der populären Genres, die wir so in den 90ern erlebt und gehört haben, ein besonders wildes Jahrzehnt? Also wenn ihr mal darüber nachdenkt, wir haben natürlich ganz allgemein Popmusik gehabt, wir hatten aber auch Grunge, wir hatten Hip-Hop, wir hatten Eurodance, wir hatten Techno, wir hatten Rave. Oder verkläre ich das aus heutiger Sicht, dass das irgendwie eine besonders wilde Mischung war oder wilder war als vielleicht andere Jahrzehnte? Ist es Verklärung oder?
Ich glaube, das ist ein Stück beides. Ich glaube, es ist vor allen Dingen Verklärung und ich will mich da gar nicht ausnehmen, weil man hat, glaube ich, die Tendenz, dass dieses Jahrzehnt, was so prägend war, und das war ja bei uns mehr oder weniger so genau diese Teenagerzeit. Mhm. Mit Beginn der Teenagerzeit, bei euch fingen dann die 90er an und dann eine ganz, ganz prägende Zeit für den Musikgeschmack, dass man natürlich sich viel mehr mit der Musik beschäftigt hat, weil man mittendrin war und dann natürlich auch eben diese unterschiedlichen Genres anders wahrgenommen hat. Aber in den 80ern gab es ja auch Heavy Metal und es gab auch Italo-Pop und es gab auch New Wave und es gab auch schon die ersten Techno-Vorgänger und House-Musik. Dann fing es mit der Dancefloor-Musik an. Also ich glaube, dass man wirklich, wenn man nachschaut, dann wirklich in fast jedem Jahrzehnt das auch findet, diese Vielfalt.
Ja, hast du recht. Also ich kann auch gut damit leben, dass das so in mir so die Wahrnehmung ist, aber die kann man sehr wahrscheinlich auf jedes Jahrzehnt irgendwie übertragen. Ja.
Was mich ja mal interessieren würde, und da werden wir wahrscheinlich keine Antwort drauf haben, Micha, du vielleicht noch als Erster mit Kindern in dem langsam in diese Teenager-Jahre.
Als Großvater in der Runde.
Ja, genau. Bei uns damals in der Schulzeit war es wirklich so, dass die Musik eine irre große Rolle auch in der Gruppensozialisierung spielte. Und es gab die Heavy-Metal-Crew, die auch mit Heavy-Metal-Klamotten hatten und lange Haare. Dann gab es die Hip-Hopper mit diesen amerikanischen Klamotten. Und dann gab's die Hippie-Alternatives und so. Und ja, es war wirklich so, es war eigentlich fast klischeehaft, wie man es in irgendeinem Parker Lewis, was auch aus den 90ern ist, sehen würde.
Zufall.
Und das nehme ich von außen heute nicht mehr so wahr, zumindest optisch nicht so krass die Trennung bei den jungen Leuten. Micha, wie ist da deine Erfahrung?
Ja, das ist eine gute Frage. Nehme ich auch nicht mehr so da, aber ich sitze ja auch selten im Klassenraum. Ne? Ich kriege das mit, was mir meine Kinder gestatten, mitzubekommen. Und das ist manchmal schon mehr, als ich möchte. Aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es auch noch so diese Klicken gibt, die sich vielleicht aber auch gar nicht mehr so sehr an Musik festmachen. Mhm. Es gibt dann auch wirklich sowas wie Manga oder Anime ist halt auch ein großes Thema, was sich ja dann auch gar nicht jetzt in erster Linie musikalisch widerspiegelt, aber natürlich auch schon klamottenmäßig zum Beispiel oder vom Style her. Ne? Also ich weiß nicht, ob Musik da vielleicht so ein bisschen abgelöst wurde, aber vielleicht hat Daniel doch recht und ich habe Quatsch erzählt. Vielleicht waren die 90er wirklich einzigartig in der Beziehung, dass es nie mehr musikalische Vielfalt gab. Also innerhalb von 5 Minuten bin ich umgefahren.
Ich glaube nach wie vor, dass du da einen Punkt hast. Ich wohne ja relativ nah an mehreren Schulen. Und
denen du dich aber nicht näher als 50 Meter nähern darfst. Darüber wollten wir eigentlich ein anderes Mal sprechen.
Ich bretter da immer mit 80 vorbei. Also insofern kann ich zumindest mal ganz kurz wahrnehmen aus dem Augenwinkel, was sich da für Menschen bewegen. Und ich habe tatsächlich so den Eindruck, dass es auch heute noch sehr, sehr vielfältig ist. Also dass du sowohl ganz unterschiedliche Klicken und Gruppen hast, weiß ich nicht, du hast dann so die schicken durchgestylten, du hast aber genauso die halt dann eben mit, keine Ahnung, mit Docs rumrennen, mit Metallica-T-Shirt, mit Pali-Tuch, also all das, was wir eigentlich auch früher hatten, oder eher Punk-Style oder Hip-Hop, so, ne, wie Björn es auch gerade beschrieben hat, so der Klamottenstil. Ich glaube, das gibt es heute nach wie vor, würde ich mal sagen.
Also aus meiner Feldforschung. Gibt.
Ja.
Was es heute auch gibt, ist Feedback.
Ja.
Heute, wenn wir losgelegt haben mit der Runde. Feedback gibt's zu bisherigen Folgen. Es gibt natürlich am Ende dieser Episode neues Thema, das wird uns
Bescherung.
Björn präsentieren. Bescherung, genau.
Ja.
Kurz vor Weihnachten.
Ja.
Ja. Björn weiß angeblich selbst noch nicht, was er nachher aussuchen wird, aus seinem Sack holen wird. Wir lassen uns mal überraschen.
Wie immer locker aus der Hüfte.
Und was wir schon geklärt haben, ist ja die Reihenfolge. Ich schließe die Runden ab, dann ist Daniel der Erste, von dem wir eine Top 3 hören werden. Ist das richtig? Ja, ne?
Dann ist korrekt.
Und dann komme ich.
Ja.
Ach, ist das schön. So viel Ordnung hier. Und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, Runde frei für Daniel mit seiner Top 3.
Ich bin gespannt.
Du bist gespannt. Okay. Ja, kurz und schmerzlos. Im Hinblick auf mein Statement im Intro ist meine Nummer 3 quasi Programm und Therapie. Hier ist Don't Look Back in Anger von Oasis.
Okay, ja. Yes, baby.
Ja, es ist natürlich ein Stellvertretertitel. Wie sollte es anders sein? Aber diesmal anders, weil es ist ein Stellvertretertitel für das Album. Und bei diesem Album, What's the Story Morning Glory aus dem Jahr 1995, Don't Look Back in Anger ist übrigens 96 dann als Single ausgekoppelt worden, aber eben alles auf dem 95er Album drauf. Und da gibt es ja andere Sachen, die man auch hätte nominieren können. Allem voran Wonderwall, kommt vielleicht noch, wer weiß. Also da muss ich auch wirklich ehrlich sagen, ich habe mir Wonderwall überhört im Laufe der Zeit. Ich war aber auch damals schon, also jetzt nicht nur aus heutiger Verklärung, sondern auch damals schon ganz, ganz großer Song, ganz, ganz großer Fan von dieser wundervollen Ballade, die wir jetzt gerade kurz angespielt gehört haben. Ja, Songwriter Noel Gallagher, der damit eigentlich eine der größten Britpop-Hymnen überhaupt geschaffen hat. Also die 90er waren ja auch das Jahrzehnt des Britpops. Also nicht nur mit Oasis, natürlich auch mit Gruppen wie Blur oder Pulp oder gesungen auch tatsächlich von ihm selbst, von Noel Gallagher. Das war relativ selten bei den Oasis-Songs und Oasis-Hits. Es war eine sehr gute Entscheidung, dass er also die Leadstimme übernommen hat, aus meiner Sicht. Und ja, also was auch, glaube ich, charakteristisch für Oasis war, man hört auch in diesem Song ganz, ganz krasse Beatles-Anleihen. Also es fängt ja mit so einem Piano-Intro an, wo man kurzzeitig nicht weiß, ist es Imagine, ist es Don't Look Back in Anger? Und dann merkt man, naja, doch, okay, ist doch Oasis. Und ich habe den damals geliebt, den Song. Ich liebe ihn immer noch. Ich mag das Album nach wie vor. Zum Glück vor ein paar Jahren mal remastered worden, sodass das auch auf modernen Kopfhörern irgendwie gut klingt. Ja, wunderschöner Song, wunderschöne Britpop-Ballade. Könnt auch ihr was mit der anfangen?
Ja, absolut. Also Oasis, haben wir, glaube ich, auch im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen. Mein Highlight, mein persönliches, war ja der Live-Auftritt in Roskilde, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt.
Ja, genau.
Du hast sie ja live gesehen, ja.
Ja, und also ich liebe auch den Song Don't Look Back in Anger. Ich habe mir Wonderwall nicht überhört, also muss ich ganz klar, aber ich kann es verstehen. Aber Don't Look Back in Anger ist eine absolut geile Nummer. Und ich finde auch, Oasis ist für mich auch die Kategorie und dieses Album die Kategorie Musik, die den Soundtrack unserer Jugend geschrieben hat. Mhm. Also das habe ich 95, 96 in diesen Jahren gehört. Wir haben drüber gesprochen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle liebe Grüße aussprechen an Dirk Mansbart. Denn das ist, wir haben einen gemeinsamen Bekannten von damals, Dirk, ja, kürzlich gesprochen. Und ja, genau
du meinst, ganz kurz, Björn, du meinst den Podcaster Dirk Mansbart?
Den Podcaster Dirk Mansbart.
The one and only.
Okay, reif ja, für die Felseninsel.
Ja, ja, genau.
Der Fünf-Freunde-Podcast.
Ja.
Der erste deutschsprachige Fünf-Freunde-Podcast.
Also eine Zufallsentdeckung letztens, ne, die wir jetzt gerade besprochen hatten, alle drei.
Ja, und damals war genauso die Zeit, in der ich in einer Gruppe von Freunden unterwegs war, in der wir diese Musik viel gehört haben, auch viel drüber gesprochen haben und philosophiert haben. Wer ist das eigentliche Genie von Oasis? Ist es Noel, der die ganzen Texte schreibt und ab und zu mal ein bisschen was mit singt, zweite Stimme oder selten mal einen eigenen Song? Oder ist es Liam, der tatsächlich ja die bessere Stimme hatte? Wie manche behauptet haben. Und an der Stelle möchte ich noch einmal betonen, I am Team Noel.
Ja, bin ich auch. Ich finde gerade auch für diese Ballade, also Liam hat natürlich auch eine sehr, sehr unverkennbare Stimme. Der hat halt dieses Schnodderige, dieses Rotzige. Das kommt natürlich dann auch, wenn man ihm so zuhört, natürlich auch mit diesem Akzent. Und der ist vielleicht mehr so der Rockige von beiden. Aber wenn es wirklich um Stimme, um Farbe der Stimme geht und eben auch die Fähigkeit, so eine Pop-Rock-Ballade zu singen, dann bin ich auch definitiv Team Noel. Ja,
ja, aber es kommt ja immer noch mal obendrauf, dass der eine die ganzen Sachen schreibt und der andere vorm Mikrofon steht und die Hände in deinem Rücken hat.
Ja, ja, stimmt. Und sich immer so leicht nach oben reckt, weil er das Mikro immer so einen Tick zu hoch eingestellt hat, ne?
Ja, ja.
Auch so eine Marotte. Ja. Schon ein schräger Vogel. Lustigerweise, also Noel behauptet übrigens, dass er den Song in 10 Minuten geschrieben hat, nachdem er Imagine auf einem Klavier gespielt hat, und da kam ihm dann so die Idee, das vielleicht leicht abzuwandeln, zumindest im Intro, und dann dementsprechend eine schöne Ballade daraus zu schreiben.
Ich glaube, er hat rechtzeitig mit dem Intro aufgehört, bevor er noch John Lennon als Co-Writer hätte aufnehmen müssen, den Credits. Ja. Insofern ganz clever. Klar, also Wonderwall überhört bei mir, ganz klar. Mhm. Worüber man mal streiten kann, ist das die Schuld des Songs? Nee, aber ist dann auch egal. Don't Look Back in Anger ist eine sehr gute Wahl. Wäre nicht meine, wenn ihr jetzt eine Pistole auf die Brust setzen würdet, Top Oasis-Song.
Mhm. Welcher?
Also ich nehme an, das wird jetzt keine Folge mehr von Dreipod werden. Es wäre wahrscheinlich eher sowas wie Champagne Supernova, was ja, ja, auch auf dem gleichen Album ist, ja, weil da so viel drinsteckt. Ja. Das schweigt jetzt ein bisschen ab. Das ist ja fast so eine Oper. Mhm. Aber auch bei dem Album davor, Definitely Maybe, auch schon ganz tolle Sachen dabei. Mhm. Live Forever finde ich toll. Aber trotzdem ist es eine mehr als würdige Top 3.
Ja, und man vergisst manchmal, dass Oasis ja wirklich Mitte der 90er Jahre eine absolute mega Band waren, die alles bestimmt haben. Ne? Die haben die Charts bestimmt, die haben die Yellow Press bestimmt mit ihren Besäufnissen und dem Streit zwischen den Brüdern und allem drum und dran.
Frisurenbranche haben sie auch bestimmt.
Absolut. Also die waren absoluter Top-Act und für mich als Band ein absolutes Highlight der 90er. Also ich hab auch eine kritische Distanz zum Teil der Musik aus den 90ern, aber das ist für mich wirklich ganz oben dabei.
Mhm. Wobei die, soweit ich informiert bin, keine Nummer 1-Hit in Deutschland hatten. Also in UK natürlich, aber in Deutschland hatten die keinen Nummer 1-Hit. Also das war nämlich ganz interessant. Ihr werdet ja in eurer Vorbereitung auch über die ein oder andere Top-Liste gestolpert sein. Mindestens Radio 1 würde ich vermuten. Aber was ich entdeckt habe, ist eine Liste der 90er, wo halt wirklich mal die Nummer 1-Platzierung in Deutschland drin sind. Und das ist eine völlig krude Mischung. Also wo wir damals immer gesagt haben, ja, also die Tommys haben aber irgendwie einen merkwürdigen Geschmack, ne? Aber da müssen wir nur mal vor der eigenen Haustüre kehren.
Das war so wildiger Herzbuben und sowas wahrscheinlich noch dabei.
Nee, nicht ganz, aber da kommen wir sicherlich auch noch zu.
Na, okay. Aber die Top-Liste von Radio 1, muss ich sagen, also Da würde ich aber auch massiv den Rotstift ansetzen. Da hat aber auch jemand ins Klo gegriffen.
Fand ich aber nicht so schlimm wie bei den 80ern. Also da mit den 90ern, da war ich eher mit einverstanden als mit den 80ern. Zu guter Letzt, wo wir gerade bei fast Plagiat waren, da kann ich euch nur empfehlen, nehmt mal ein Album später und da nehmt den Song All Around the World.
Hey Jude, meinst du?
Ja. Und also da kann man eigentlich Hey Jude drüber liegen und das ergibt immer noch einen Song insgesamt. Also, dass das nicht irgendwie mal als Plagiat angeprangert wurde, das verstehe ich bis heute nicht. Also nicht, zumindest nicht so, dass ich es mitbekommen habe. Da waren ganz andere Dinge irgendwie Thema in der Musikgeschichte. Aber ja, also unverkennbar, dass sich Oasis da auch wirklich, sie haben sich an den Besten orientiert und trotzdem großartige Alben geschrieben und großartige Songs wie Don't Look Back in Anger, meine Nummer 3.
Sehr schön, sehr schön. Oasis zum Start. Björn, was ist denn deine Top 3?
Meine Top 3 ist ein Interpret, den wir in unserer Podcast Dreipod-Historie noch nicht nominiert haben. Und an sich ist es ein Skandal. Deswegen nominiere ich ihn ja auch als Erster.
Mhm. Okay.
Und ich kann nur sagen, Ladies and Gentlemen, hier ist Robbie Williams.
Hey.
Mit dem Song Angels.
So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it,
der Balladenbjörn. Wie schön.
Balladenbjörn, ja. Robbie Williams Angels zum absoluten Unverständnis meiner werten Frau, die diesen Song katastrophal findet und mich gebeten hat, das an dieser Stelle zu betonen.
Björn nimmt gerade aus dem Inneren eine Schranks auf.
Genau.
Ich habe den tatsächlich auf 2000 datiert. Ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm, was die 90er angeht.
Ne? Ja, released am 1. Dezember 1997 aus dem Album Life Through a Lens von Robbie Williams, der damals mit diesem Album und sicherlich auch mit diesem Song dann aus diesem Take That Schatten heraus spätestens zum absoluten Megastar wurde. Und ich glaube, man kann auch da geht ähnlich, was man bei Oasis sagen kann. Man kann gar nicht mehr, glaube ich, sich. Man muss sich wirklich daran erinnern, was der für ein Weltstar damals war. Und ich meine, ich war nie ein richtiger Fan von Robbie Williams, aber dieser Song, der ist mir von Anfang an ins Herz geschossen. Und da verbinde ich eben auch so eine ganz bestimmte Epoche aus den 90ern mit. Und da sind wir bei dem, was ich eingangs sagte. Für mich ist das der Soundtrack der ausklingenden 90er Jahre. Jetzt hier, Robbie Williams Angels. Wie gesagt, Ende 97 kam das raus. Wir hatten gerade Abi gemacht, Daniel, waren bei der Bundeswehr oder im Zivildienst. Und dann begann so eine ganz neue Epoche des Lebens. Und das hatte an unterschiedlichen Stellen in meinem Leben Berührungspunkte ausgelöst. Und deswegen ist es mir bis heute im Herzen geblieben.
Robbie Williams finde ich eine sehr gute Wahl. Habe ich auch, bei mir war auch der Impuls eher in den 2000ern, also da waren noch mehr Sachen dabei, die ich cool fand. Was ich bei Angels interessant finde, das war ja ein Song auf dem Album, ich glaube auch das allererste Album von ihm, das erste Soloalbum, und das war ja am Anfang kein Erfolg, dieses Album. Und das erst als er Angels ausgekoppelt hat, was ja damals wirklich noch ein Thema war, du hast ein Album und dann koppelst du nachher, bringst eine Vorab-Single und dann koppelst du aus, dass erst mit dem Song er diesen Status als Superstar, den du gerade angesprochen hast, erreicht hat. Und vorher war das halt so, ja, mal wieder einer aus einer Boygroup, der es versucht, Solo zu schaffen und dann auch noch der Untalentierteste, in Anführungszeichen, ist ja klar. Ist übrigens auch, weil ich letztens das Biopic gesehen habe, habt ihr das gesehen, Better Man?
Nee.
Robbie Williams?
Auch ein geiler Song, Better Man. Oh.
Geiler Song. Und ich weiß nicht, ob er dieses Gimmick kennt von dem Film, weil er wird ja gespielt, das erzählt ja die Lebensgeschichte von Robbie Williams, er wird aber gespielt von einem Schimpansen.
Wusste ich nicht.
Nee.
Also total abgefahren, aber das passt dann auch wieder zu dieser Lebensgeschichte von Robbie Williams, was der alles erlebt hat, dann auch schon als, ich glaube sogar als 14-, 15-Jähriger zu Take That gekommen, Und dann ist wirklich alles dabei. Und das erklärt sich dann auch im Film, warum er durch so einen Affen dargestellt wird, der natürlich sprechen kann. Das ist dann so fotorealistisch wie bei Planet der Affen. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Aber ja, toller Song. Ich hätte auch, glaube ich, noch andere Favorites bei Robbie Williams. Aber als Künstler bin ich echt Fan, muss ich sagen.
Ja, es ist so witzig, weil was du sagst, damals gab es ja noch diesen Streit, wer ist der Bessere, wer wird erfolgreicher sein als Solokünstler, Gary Barlow oder Robbie Williams, die ja dann parallel gelauncht haben. Und viele haben ja gedacht, Gary Barlow, auch weil die Stimme da als besser gesehen wurde. Und dann kam Angels und da wurde, glaube ich, vielen klar oder wurde dann damit klar, dass es unter Umständen doch andersrum sein könnte.
Gary Barlow war ja auch derjenige, der viele Sachen geschrieben hat von Take That. Muss man ja auch sagen, da waren ja auch tolle Sachen. Also was wie Back for Good ist, glaube ich, wirklich ein Klassiker, was auch noch in Jahren und Jahrzehnten noch gespielt wird.
Vielleicht
nicht alles.
Haben wir den ja heute noch. Der ist ja auch aus den 90ern.
Mal gucken, ne? Wäre eigentlich ein schöner Abschluss, ne? So Back for Good, die Eins. Mal schauen.
Bei mir ist es so, Robbie Williams ist, glaube ich, erst später so in mein Leben getreten, in meiner Gunst gestiegen. Das war tatsächlich, Micha, du erinnerst dich auch noch, Swing When You're Winning. Also ich erinnere mich da auch noch an sehr lustige Abende, irgendwie lustige Partys, wo wir das dann schunkelnd, naja, wir wollen jetzt hier nicht in Details abdriften, aber Swing When You're Winning war ein absoluter Kracher. Aber auch seine Pop-Alben danach, also Escapology und Intensive Care, da waren echt geile Sachen dabei. Tripping war, glaube ich, bei Intensive Care, wenn mich nicht alles täuscht, auch super populär. Und das war so die Zeit, wo ich tatsächlich mehr von ihm gehört habe. Ich mag die späteren poppigen Sachen ein bisschen mehr von ihm, ja.
Ja, was noch ganz interessant zu dem Song hier ist, da gab es auch so einen kleinen Urheberrechtskonflikt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ein irischer Singer-Songwriter namens Ray Heffernan hat behauptet, dass das auf einer Songidee von ihm basiert. Und dass er sich mit Robbie Williams im Pub getroffen hat und sie zusammen, und er ihm das vorgespielt hat und Robbie Williams dann danach daraus Angels gemacht hat. Und tatsächlich hat Robbie Williams auch eingeräumt, dass es diesen Abend im Pub oder so gab. Dass er behauptet aber, dass er danach den Song von diesem Heffernan so deutlich weiterentwickelt hat, dass es mit dem Ursprung nichts mehr zu tun hat, und hatte dem, glaube ich, so 12.500 Euro gezahlt oder sowas.
Also so ein bisschen wie die Designerin, die den Nike-Swoosh entwickelt hat, ne? Die damals, glaube ich, $50 bekommen hat.
Ja, ja.
Ja, krass. Ja.
Aber die Geschichte klingt für mich da unglaubwürdig, wenn ich sage, 90er Jahre, Robbie Williams, Pub, dass er sich da an irgendwas erinnern kann, in der Zeit, was in einem Pub passiert ist, weiß ich nicht.
So ein guter Punkt.
Ja.
Ja, Balladenbjörn, sehr schön.
Ich erkenne ein Muster. Wir hatten Oasis, wir hatten Robbie Williams. Wenn das mal so weitergeht.
Na, Micha?
Ja. Wer ist dran? Wahrscheinlich bin ich es. Mhm. Wer Englisch kann, der wird in diesem Satz, den ich gerade getätigt habe, einen Spoiler entdeckt haben. Meine Nummer 3 stammt auch von einem Künstler, über den wir meines Wissens noch nicht gesprochen haben. Seltsam, weil er meiner Meinung nach auch zu den absolut Größten gehört.
George Michael?
Er war auch in einer Band, hat dann Solo-Karriere gemacht, hat auch mit der Band schon viele tolle Songs gemacht. Solo aber auch. Ich habe einen Solo-Song dabei. Meine Nummer 3, der Künstler heißt Sting. Der Song heißt It's Probably Me.
Krass.
I had to say it was probably me. I had to say it, but it's probably me.
Mhm. Wenn das mal nicht Eric Clapton war.
Wenn das mal nicht Slow Hand Eric Clapton war, genau.
Sehr schön.
Von 92. Und ich liebe diesen Song wirklich, weil der so schön bluesig ist, so relaxed und ist ja extrem sparsam instrumentiert. Und das Coole finde ich ist, du kannst wirklich jedes einzelne von diesen Instrumenten raushören, weil das so clean aufgebaut ist, dass keine Note zu viel. Es ist wirklich wie so eine Art Jam-Session, wo sich alle aber auch zurückhalten und nur diesen Song dienen. Und du hast halt dieses Klavier, du hast die Akustikgitarre, du hast ein ganz leichtes Piano, paar sanfte Streicher und dann, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern kann, das war ja die Hochzeit von MTV und man hat es in dem Video am Anfang gesehen, dieser Rhythmus, der gemacht wird, wird mit so einem Zippo-Feuerzeug gemacht.
Ja, 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 stimmt.
Und das ist die Percussion, die gibt den Beat vor. Ich fand das damals schon so geil.
Ja.
Und dann natürlich auch diese Szene aus dem Film, das war ja Lethal Weapon 3 damals. Ich habe das damals schon toll gefunden. Manche Sachen entdeckt man ja erst später, seine Vorliebe. Hatten wir ja auch schon das Thema bei den 70ern oder 80ern, wenn man nicht direkt dabei war. Aber das ist ein Song, der mich wirklich begleitet hat und der nichts von seiner Faszination für mich verloren hat, weil das immer noch so frisch klingt, weil es ist wirklich, du hörst wirklich Vollblutmusikern zu. Wir hatten ja Eric Clapton schon erwähnt, dann hast du David Sanborn, der nachher noch ein Saxophon spielt, einer der besten Studiomusiker überhaupt, auch mit den ganzen Jazzgrößen zusammengespielt. Also ist total mein Ding.
Ja, nachvollziehbar. Also Sting, auch ein absoluter Ausnahmemusiker, hat es irgendwie auch immer geschafft, sich immer wieder neu zu erfinden. Also auch in den 90ern, also eine super, super Präsenz gehabt in meiner Erinnerung. Und es ist ein ganz toller Song. Also genauso wie du sagst, gerade weil er so stark reduziert ist und seine Stimme einfach so toll zur Geltung kommt. Also wirklich auch gerade Gänsehaut gehabt beim Hören. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und es gibt ja andere Sachen, die vielleicht auch naheliegender hätten sein können, aber das ist eine ganz tolle Wahl.
Ja, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also habe ich auch ganz, ganz lange nicht mehr gehört, den Song. Mhm. Also Ewigkeiten. Danke mal wieder für die Inspiration. ein paar Kollegen von mir, die waren vor 2 Jahren, glaube ich, oder so, waren die bei Sting auf einem Konzert hier in Berlin in der Zitadelle. Da habe ich einfach gedacht, Sting ist einer der Künstler, zu denen ich auch gerne nochmal live gehen würde. Auch wenn die Konzerte, wenn man das so liest, die Rezensionen nicht alle so geil sind. Also hört man öfter so einfach runtergespielt und so. Aber wenn du das ja auf YouTube anguckst, er ist einfach halt geil. Und
mir fällt da gerade wieder dieser Auftritt ein, den er hat ja in der Toskana hat er ja ein Weingut und da auch so ein Landhaus, ne, so genauso idyllisch, wie man sich das jetzt so vorstellt. Und da hat er ja mal so ein Unplugged-Konzert quasi gemacht. Ich habe gerade dummerweise Déjà-vu, ich weiß nicht, ob wir in diesem Podcast auch schon mal darüber gesprochen haben, aber das war so wirklich mal mein letzter intensiver Berührungspunkt mit Sting, weil ich mir wirklich ganz viel von diesem Auftritt angeguckt habe und mega, also absolut toll. Und das ist jetzt gar nicht, also gut, das wird jetzt wahrscheinlich auch schon wieder so, weiß nicht, 6, 7, 8 Jahre her sein, könnte ich mir vorstellen. Und da sieht man es ganz toll. Also das kann ich nur empfehlen, das bei YouTube mal zu suchen und sich mal anzuschauen und da auch nochmal sich vor Augen zu führen oder vor Augen führen zu lassen, was für ein großartiger Musiker er ist. Und auch Songwriter.
Aber das lockt dann auch immer, ja genau, Songwriter darf man ja auch nicht vergessen, schreibt fast, hat ja auch die ganzen Police-Sachen geschrieben, ja. Und dann die Solo-Sachen sowieso und ist, glaube ich, auch bei Musikern so anerkannt, weil die wissen, was der leistet, jetzt gar nicht wegen der Stimme oder weil er jetzt so virtuos Bass spielt, der kommt ja eigentlich vom Bass, sondern einfach von den Kompositionen, dass er so ein Gefühl hat für Musik, dass da auch die besten Leute bei dem im Studio sind, mit auf Tour gehen. Und das Schöne fand ich auch an dem Song, und ich weiß nicht, wie gut ihr noch Lethal Weapon mit Mel Gibson und Danny Glover kennt, diese Gitarre und diese Stimmung von dieser Gitarre, so ein paar Noten, ist schon im Soundtrack von dem ersten Teil drin. Also Sting hat sich praktisch davon inspirieren lassen, hat daraus dann einen Song gemacht, aber diese Gitarre und ich glaube auch das Saxophon, was dann kommt, war schon so von der Art her in der Filmmusik vom allerersten Lethal Weapon, was ja, glaube ich, 87 war oder so, zu hören. Und ich hatte ja auch mal, als wir die Musikduette gemacht haben in Folge 47, hatte ich ja auch mein Instrumentalstück nominiert. Lily Was Here. Und daran war ich jetzt auch wieder erinnert, weil du hast auch in By It's Probably Me so ein Für und Wider, so eine Art Duett zwischen der Gitarre und dem Saxophon. Also das scheint bei mir irgendwie ein Zentrum, ein Nerv zu treffen.
Ja, wo Björn gerade von Inspiration gesprochen hat, ich habe gerade Lust, mal wieder Lethal Weapon zu gucken. Also auch danke dafür. Ich habe eben kurz nachgeschaut, das war im August 2018, und zwar ein gemeinsames Konzert mit Zucchero auf seinem Weingut Tenuta il Palagio. Also ja, das vielleicht wirklich mal bei YouTube raussuchen. Das macht Spaß.
Da kriegt man gleich wieder Hunger. Bei diesem italienischen
Namen. Das, schön Spumante dazu.
Das war meine Nummer 3. Sting, It's Probably Me.
Wunderschön. Ich schon wieder. Das geht aber,
Meine Nummer 2.
Meine Nummer 2 ist auch ein Stellvertretertitel. Also,
hör doch auf.
Auch fürs Album.
Nee, das hatte ich, Entschuldigung, Daniel, das hatte ich vergessen, als ich das Thema dieser Sendung festgelegt habe, hatte ich vergessen zu sagen, keine Stellvertretertitel.
Keine Stellvertretertitel.
Ich habe sie bei der Nummer 3 habe ich sie durchgehen lassen. Jetzt ist Schluss.
Ja, jetzt okay.
Hosen runter.
Muss ich mich zusammenreißen. Es fällt mir nie leicht, mich zu entscheiden, wenn es um Jamiroquai geht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn man an die 90er denkt, dann muss es Virtual Insanity sein. Ist es aber nicht. Es ist ein anderes großartiges Lied von diesem Album, und zwar Cosmic Girl. Ja, Kumpel Kai würde sagen, groovt wie blöde. Und ja, für welche Band könnte das besser zutreffen als für Jamiroquai? Von 1996, Cosmic Girl auf dem Album Traveling Without Moving. Und das auch das kommerziell erfolgreichste Album von Jamiroquai bis heute ist. Ja, auch in den Top 10 in UK und ja, wahrscheinlich auch bis heute einer der bekanntesten Songs von Jamiroquai. Und ich habe den in den 90ern auch wirklich so, so geliebt und so gerne gehört. Ich finde, der hat einen unheimlich tollen Groove. Ich mag ja ohnehin Jamiroquai sehr, sehr gerne. Bin auch jetzt im November auf einem Konzert in Berlin, komme endlich mal wieder. Und ich mag diesen ganzen Musikstil, also diese Mischung aus Funk, Acid Jazz, Disco. Und hier ist es, so wurde es bezeichnet, der typische Space-Funk-Sound der Band. Und ja, also gerade wenn man eben so die späteren Alben, also so Synchronized und die darauf folgenden Alben sich anhört, dann bleiben sie diesem Stil auch über viele Jahre treu. Und für mich kommt da sehr viel zusammen, also natürlich auch ganz viele Anleihen so aus den 70ern, also gerade wenn es eben so um Funk geht und so diese souligen Elemente. Aber natürlich eben auch Disco, wie ich es eben angesprochen habe, so Ende 70er, Anfang 80er, haben wir auch in früheren Folgen schon viel drüber gesprochen. Also bei Jamiroquai kommt immer ganz viel zusammen, was bei mir extrem gute Laune auslöst. Das zum einen und zum anderen einfach musikalisch wirklich großartig ist. Und ich hatte das ja auch schon hier mal zum Besten gegeben, sowohl die Live-Erlebnisse, die ich hatte, als auch über die Live-Auftritte, über die wir gesprochen haben, die man sich ebenfalls anschauen kann. Also ich sag nur 2002 in Verona und 2017 oder 18 in Paris war es. Absoluter Kracher in der Live-Performance. Die ganze Band, das auch da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede, weil es so viel Spaß macht. Und ja, und um Jamiroquai bin ich nicht drum herum gekommen, wenn ich an die 90er denke und wenn ich an meine 90er denke. Könnt ihr teilen?
Jamiroquai kann ich absolut teilen. Du hast ja auch gerade schon auch noch einen anderen Titel genannt, der wahrscheinlich noch einen Ticken erfolgreicher war, aber auch Cosmic Girl war auch sehr erfolgreich. Mhm. Ja, ich mochte das auch super gerne gerade in den 90ern, als so die ersten Sachen aufkamen, weil es wirklich so ein neuer Sound war, der aber trotzdem sehr altmodisch war. Wie schon gerade gesagt, dass diese Rückgriffe auf die 70er mit den Funk-Einflüssen. Ich fand es interessant, was du gerade eingespielt hast, weil ich habe ein Problem mit Cosmic Girl. Mhm. Und zwar finde ich, dass der Refrain eine Enttäuschung ist. Und ich fand es jetzt bezeichnend, dass du auch nicht den Refrain ausgesucht hast, was ja vielleicht das Naheliegendste wäre, wenn man einen kurzen Soundeinspieler hat. Mhm. Weil die Passagen einfach davor deutlich grooviger, funkier, einfach stärker sind. Und dann wird sie das aufgebaut. Und dann geht's eigentlich, die Energie geht mit dem Refrain runter. Mhm. Und ich habe festgestellt bei mir, ich bin da nicht so ein Fan von solchen Songs. Das gibt's ja öfter mal als Muster oder als Schema. Das finde ich dann immer so ein bisschen enttäuschend. Mhm.
Kann ich dir nicht widersprechen. Also hast du aus meiner Sicht auch völlig recht. Der Refrain ist dann halt tatsächlich mehr so ein bisschen lalala und wird einfach diesem Beat nicht gerecht. Ja, und
Es wirkt wie zwei unterschiedliche Songideen.
Ja.
Das stört mich, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja, das gibt's ja auch manchmal. Hört man ja auch manchmal von der Entstehung von Leuten, die gesagt haben, du hast doch gestern dieses Bass-Solo gespielt, spiel doch nochmal. Und dann kommt einer mit einer Idee, die er vorher auf dem Keyboard entwickelt hat. Und dann werden manchmal Songs gemacht und manchmal passen die gut zusammen und manchmal halt nicht so. Und bei mir ist das bei Cosmic Girl der Fall.
Ich empfinde das nicht als schlecht, aber es gibt einen deutlichen Unterschied, da hast du völlig recht. Und was ich beim Refrain halt interessant und witzig finde, dass es dann wirklich so ein bisschen nach Space Opera irgendwie klingt, ne? Also auch durch die Frauenvocals im Hintergrund, durch die Streicher, die dann einfach auch nochmal stärker zum Tragen kommen. Und insofern, großer Unterschied, da gebe ich dir völlig recht. Und es gibt bessere Refrains von Jamiroquai, definitiv, aber trotzdem insgesamt, ich mag die Mischung.
Und das habe ich auch schon öfter gehört von dir.
Ja.
Richtig gutes Zeug.
Daniel, du hast ja Jamiroquai jetzt schon ein paar Mal hier auch nominiert und auch sonst haben wir schon öfter drüber gesprochen. Und man sieht auch wirklich in deinem Gesicht die Freude und dass du sagst, dass du gute Laune bekommst, das sieht man. Und wenn ich mich in dich reinfühle, wie du das so erzählst, dann finde ich das total schön. Und ich würde das so gerne mitempfinden können und kann das nicht.
Ja.
Ich finde das nicht schlecht, aber wir hatten das Thema schon mal. Mich berührt das nicht.
Ja.
Und ich kann auch gar nicht erklären, warum. Ich höre auch sogar auch wenn er da so singt und so dieses Spielen, das hat ja was sehr Spielerisches, was er da auch singt und wie er das singt. Aber es zündet mich nicht an und ich kann gar nicht erklären, warum. Und ich würde das so gerne.
Es ist vielleicht auch einfach mehr die Musik und dann die Mischung, ne? Also der Text ist ja jetzt nicht so, dass der tief ins Herz geht, ja, oder dass man sagt, das ist, da gibt es auch andere Songs, die das definitiv tun. Das sind seltener Songs, oder das sind Songs, die seltener bis gar nicht live gespielt werden. Aber auch die Seite gibt es bei der Band und bei ihm, bei JK. Aber ja, du hast natürlich auch insofern recht, das ist jetzt nichts, was einen irgendwie emotional total anzündet. Also nicht auf einer Art und Weise, die total berührend ist, sondern vielmehr, wie gesagt, bei mir entfacht das gute Laune und ich groove damit. Und wie gesagt, das sind die besten Live-Erlebnisse, die ich bis jetzt so hatte in meinem Leben. Und zu guter Letzt, was man natürlich noch erwähnen kann, ist dieses Video, das Musikvideo zu dem Song mit diesen spektakulären Sportwagen, einem Ferrari F355, Lamborghini Diablo und Ferrari F40. Letzterer übrigens von Nick Mason, der Drummer von Pink Floyd. Der hat sein Auto zur Verfügung gestellt. Ja, ist natürlich irgendwie, wenn man auf schnelle Autos steht, was JK ganz offensichtlich tut. Der hat ja auch einen ganz amtlichen Fuhrpark, was man so hört und liest. Und ist natürlich irgendwie auch schön anzusehen, wie die da so Küstenstraßen mit diesen schicken Autos sozusagen langrasen. Und Fun Fact vielleicht noch am Rande, er hat nämlich mal in einem Top Gear Interview erzählt, dass einer der sogenannten Präzisionsfahrer bei den Videoaufnahmen eine Kamera umgemäht hat, die dann irgendwie in den Abhang runtergeflogen ist und danach hatte der Lamborghini leider keine Windschutzscheibe mehr. Und er musste das Ding aber trotzdem fahren und irgendwie die Augen offen halten und dabei auch noch irgendwie singen oder zumindest lip-sinken. Und das war wohl eine große Herausforderung. Aber genau, also auch diese Dreharbeiten, die sind nicht ganz so reibungslos abgelaufen und ist wohl ein bisschen teuer gewesen am Ende.
Ist auch fies, ne? Hast du einen Beruf, der lautet Präzisionsfahrer, ne? Ja. Dann mähst du da so eine Kamera um.
Ja.
Du hattest einen Job.
Ja. Aber letzten Endes auch das Video bleibt dann, muss man ja auch sagen, hinter Virtual Insanity zurück. Also bei Virtual Insanity ist natürlich auch nochmal dieses Video sehr, sehr spektakulär. Aber alles in allem, auch Traveling Without Moving, deswegen hatte ich nochmal diesen Stellvertreter reingemogelt, ist alles in allem total geiles Album. Und das war auch mein erster Berührungspunkt tatsächlich mit Jamiroquai, auch wenn sie ja vorher mit Emergency on Planet Earth beispielsweise schon frühere Alben rausgebracht hatten. Also ich glaube das erste 93, womit sie dann auch sehr bekannt geworden sind und auch stärkere Aufmerksamkeit gerade bei MTV hatten mit Live-Auftritten, auch legendär, wo JK mitten im Live-Auftritt gekifft hat, bei Space Cowboy, glaube ich, naheliegenderweise. Aber ich habe die tatsächlich erst ein bisschen später entdeckt, weiß aber auch heute sehr die früheren Alben aus den 90ern zu schätzen. Also ja, tolle Musik, tolle Musiker. Meine Nummer 2, Cosmic Girl.
Jungs, mir ist gerade was aufgefallen. Und zwar haben wir jetzt 4 Nennungen gehabt und alle haben was gemeinsam. Alle kommen aus Großbritannien.
Ja.
Bin ich da auch was ganz Großem auf der Spur? Also hätte ja auch was aus USA dabei sein können. Vielleicht kommt das ja auch jetzt bei Björns Top 2.
Nein, dann machen wir jetzt den Change. Also gut, dass du es vorher noch angesprochen hast.
Wind of Change. Jetzt meine Top 2.
Achso, ja. Da machen wir jetzt den Wind of Change. Ja. Also Leute, meine Nummer 2 ist ein Lied, bei dem dass ich, als es in den 90er Jahren rauskam, ich es erst richtig, richtig schön fand. Dann ist eine Mischung entstanden aus unfassbar überhört. Ich glaube, es ist das Lied, was ich mir in meinem Leben am allermeisten überhört habe, weil es halt auch im Radio pausenlos lief. 90er waren ja, haben wir ja noch mehr Radio gehört. Also ich zumindest. Und das ist mittlerweile so weit rausgewaschen, dass ich den Song heute wieder richtig schön finde. Das war für mich auch wichtig, sonst hätte ich den hier nicht nominieren können.
Another Day in Paradise?
Ich wollte gerade gleichzeitig sagen, es klingt nach einer Phil Collins Ankündigung hier. Ja, ja. Die große
Offenbarung.
Die große Entschuldigung. Verzeih mir.
gleichzeitig ist der Song auch für mich sinnbildlich. Wenn ich an Musik aus den 90er Jahren denke, dann ist das für mich der Song der 90er.
Sprach doch nicht gegen Phil Collins, aber machen
wir mal. Zumindest für eine bestimmte Phase der 90er. Eine Phase, die ich damals, Daniel, die habe ich schon mal gesagt, als wir darüber gesprochen haben, die ich wirklich als so erlebe, wie das Wetter draußen ist. Momentan herbstlich, dunkel, verregnet. So ist meine psychische Verfassung von dieser Phase, nämlich von den ersten beiden Jahren der 90er. Ich habe eine ganz, ganz schlechte Erinnerung an diese Zeit zurück, aus dem privaten Leben so heraus. Und dafür steht auch gleichzeitig sinnbildlich dieser Song. Aber dieser Song steht für etwas, was noch viel, viel wichtiger ist, nämlich für den größten Umbruch in der Geschichte, den wir mitgemacht haben. Und deswegen, Daniel, du hast recht, als du dachtest, es ist der Wind of Change und hier kommen die Scorpions. Leute, ich kriege Gänsehaut. Liebe Grüße an dich, Tade, meinen werten Bruder, der du diesen Podcast sowieso nicht hörst. Ich weiß, du verachtest diesen Song mehr als alles, was es gibt auf der Welt. Es ist mir scheißegal. Dieser Song geht ins Herz und man muss das Video auf YouTube dazu gucken und all die zahllosen Kommentare darunter lesen, die von Liebe sprechen, die von einer ganz wundervolle politische Botschaft aussenden. Und der ganze Song dieses Textes aus der heutigen Zeit, da wird mir erstmal nochmal bewusst, was für eine fantastische geschichtliche Epoche das damals 1989, 90 war, die wir miterleben durften. Wir waren noch jung und wie super toll Klaus Meine diesen Song in Worte, diese Zeit in Worte gegossen hat. Fuck yeah!
Ich mag so, Tade.
Daniel.
Das ist schwer, da jetzt irgendwas zu erwidern.
Die richtigen Worte zu finden.
Weil du es richtig scheiße findest, so wie Tade.
Nein. Richtig scheiße finde ich es nicht. Der Song ist für mich total überhört. Also bei mir hat dieses Überhört, hat angehalten bis heute. Ich war zugegebenermaßen nie ein großer Fan von dem Song. So, Punkt. Und gleichzeitig teile ich total, was du gerade gesagt hast, wenn es um das Gefühl geht, wenn es um die Erinnerung an diese Zeit geht, dieses Miterleben, das Ende der DDR, der Fall des Eisernen Vorhangs. Und jetzt sind wir so ein bisschen, ja, tatsächlich bei dem Gefühl der 90er, so dieser Spirit und diese Aufbruchsstimmung. Und vielleicht ist es auch etwas, vielleicht ist das auch ein krasses Maß an Nostalgie, weil wir das heute so vermissen und wo wir heute ja überlegen, ob wir uns gerade gesellschaftlich zurückentwickeln. So, und wenn wir auch bedenken, was politisch gerade so los ist, nicht nur hierzulande, sondern irgendwie auf der ganzen Welt. Oder insbesondere auch auf der in der westlichen Welt, wie es immer so schön heißt. Und das war damals was komplett anderes. Das war Aufbruchsstimmung, das war, man hat einfach wirklich gespürt, hier im wahrsten Sinne des Wortes, hier findet gerade eine ganz krasse Veränderung statt. Und insofern, ja, der Text, das passt super gut und das haben die total gut eingefangen. Musikalisch kriegt er mich nicht. Und dieser Song, er ist leider für mich komplett überspielt und ich konnte da nie wieder andocken und sagen, ich höre den jetzt irgendwie mal so unvoreingenommen. Das ist auch schade. Also ich gebe auch zu, dass ich das auch schade finde, dass der irgendwie für mich so durchgenudelt ist, dass ich den auch einfach nicht mehr gut hören kann. Oder ich würde wirklich den Radiosender wechseln. Das finde ich auch ein bisschen schade.
Das ist so mein Phil Collins-Syndrom, meinst du, ja.
Das ist auch keine Retourkutsche, nicht falsch verstehen.
Ich verstehe das auch total, weil ich das bei dem Song selber hatte.
Ja.
Aber ich habe das jetzt auch noch ein paar Mal wieder gehört, auch in der Vorbereitung und gelesen und diesen Text gehört, diesen Text. Deswegen habe ich auch genau die Stelle ausgewählt, die ich gerade ausgewählt habe. Ja, wo es um die vorher die Frage stellt, ne, könnt ihr euch vorstellen, dass wir wie Brüder sind? Ja. In der heutigen Zeit. Und ich meine, das war Realität und das ist in diesen Song gegossen und es ist für mich einfach elektrisch. Also das ist und da, ja, ich weiß, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die finden diesen Song richtig scheiße. Ja. Und ein Teil von mir hat es selbst erlebt, auch mit dem Überhören. Ja. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen.
Nichtsdestotrotz muss auch ich ja anerkennen, ich hab ja vorhin bei Don't Look Back in Anger so großspurig von Hymne, von Britpop-Hymne gesprochen. Und Wind of Change ist ja trotzdem eine Hymne. Also eine Hymne für die Menschen in Mitteleuropa, insbesondere eben auch natürlich in Deutschland und ein Song der Wiedervereinigung. Und wenn man diesen Begriff Hymne benutzen darf, dann tatsächlich auch für diesen Song. Also das kann ich auch total anerkennen, wenn ich da auch, wie gesagt, musikalisch einfach nicht rankomme. Micha.
Ich habe ja manchmal Soundprobleme hier während unserer Aufnahme, dass ich Probleme habe, eure eingespielten Songs zu hören. Wenn ich gemeint wäre, würde ich sagen, warum hat's vorhin bei Don't Look Back in Anger nicht geklappt, aber warum habe ich Wind of Change 1:1 gehört, als Björniger eingespielt hat? Der Schicksal wollte es.
Der Windows-Gott wollte es so.
Ich habe ja schon mehrmals gesagt, ich höre relativ viel auch 80er Jahre Radio, da kommt der Song auch immer mal wieder, obwohl es eigentlich kein 80er-Jahres-Song ist, komischer. Auf alle Fälle höre ich ihn öfter mal, was nicht dazu führt, dass ich umschalte, aber mir ist der auch wirklich zu omnipräsent gewesen, damals wie heute. Und ich finde interessant, dass du gerade die Stelle ausgesucht hast, wo du dann auch mehr auf den Text geachtet hast. Ich finde eine Stelle wirklich cool in dem Song. Also da, wo er dann sagt von wegen let your balalaika sing what my guitar wants to say und wo dann das Gitarrensolo kommt, was wirklich richtig cool ist. Aber dieses, der Refrain und das Gepfeife, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was natürlich als Song, was natürlich genial ist. Und da sind wir natürlich wieder bei dieser Hymne, die Daniel angesprochen hat. So ein Ding zu schreiben, wo du dann noch so ein Pfeifpart drin hast, den jeder
ikonisch
zumindest versucht nachzupfeifen, was dann mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Aber das ist schon, dass das so ein großes Ding geworden kommt ja nicht von ungefähr. Dass es mir nicht gefällt, werden die Scorpions verkraften können.
Ja, ich kann das auch nachvollziehen, weil ich hatte den auch an einem Punkt so überhört, dass ich den richtig widerlich fand.
Du hast aber, glaube ich, aber so einen Softspot noch mehr als Daniel und ich für diese Gefühle.
Ja.
Für diese gewisse Romantik und auch für diesen Idealismus. Und das meine ich jetzt eher positiv. Genau.
Ich kann
und
auch Romantik, hallo.
Aber
ich habe also auch Gefühle.
Ich bin dabei.
Ich kann euch hören.
Das ist Harmonie, du Arschloch.
Echt mal.
Vielleicht ist es so. Und vielleicht ist gerade genau das Geile, weil in diesem Song ist es kein Idealismus, es ist keine Romantik. Es war Realität. Es ist zur politischen Realität geworden.
Aber es steckt ja schon auch ein gewisser Pathos da drin.
Natürlich.
Also der trotzdem auch emotionalisiert.
Ne? Natürlich.
Es ist ja nicht nur eine bloße sachliche Beschreibung der geschichtlichen Abläufe. Das ist ja schon sehr, sehr pathetisch auch gemacht und sehr, sehr getragen und ja, auch sentimental. Und das ist auch okay. Das ist ja völlig, völlig in Ordnung. da würde ich jetzt gar nicht raufhauen wollen, von wegen, das wäre jetzt für mich jetzt alles drüber, aber für mich ist es halt, ja, es ist das Pfeifen und das, was ich gefühlt eine Milliarde Mal halt im Radio gehört habe und was mir dann irgendwann zu viel wurde. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, ich habe mir Wonderwall überhört und das finde ich auch schade, weil auch Wonderwall ein geiler Song ist und auch ein krasser, wirklich krasser Repräsentant der 90er Jahre. Und ich den auch gerne immer eigentlich mal wieder so in so eine Playlist einbauen würde. Also jetzt in der Playlist, die ich jetzt so im Herbst höre, habe ich natürlich aufgrund unserer Folge ganz viele 90er-Sachen drin. Aber eben nicht Wonderwall, weil da merke ich mal wieder, oh nee, ja, schade, zu viel gehört.
Da gibt's auch eine einfache Lösung für das Problem. Weil bei Wonderwall gibt's so viele wunderschöne Coverversionen.
Ja,
Mike Flowers Pops. Wirklich tolle. Zum Beispiel, aber auch Ryan Adams.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, Paul Anka doch auch, oder? Aber auf alle Fälle, ja. Aber wir waren ja bei
Wind of Change. Es war nur, ich wollte nochmal dieses Überhörte, und dass es jetzt nichts Scorpions-spezifisches jetzt irgendwie bei mir ist, jetzt so eine pauschale Ablehnung, sondern einfach, ich konnte da eben nicht mehr andocken, wie Björn es geschafft hat.
Ja. Und das ist, für mich ist ja auch die Frage gewesen, und das habe ich ja eingangs gesagt, wie interpretiere ich jetzt diese Folge für mich, die Top 390er? Und ich habe gedacht, eine 90er-Jahre-Folge ohne die Scorpions mit Wind of Change, das kann gar nicht sein. Mhm. Also das ist für mich auch, ich glaube, das ist einer, auch international, einer der dominierenden Songs der 90er-Jahre. Zumindest mal auf jeden Fall der ersten Hälfte der 90er-Jahre. Mhm. Und in meinem Bild, ich würde den nie in meine Top 3 Lieblingssongs reinpacken. Und da gäbe es welche aus den 90er Jahren, die heute hier nicht drin sind, die ich viel lieber höre. Aber für die 90er, was ist prägnant gewesen für mich? Dann ist es diese Lebensphase mit diesem Ereignis und das ist der Soundtrack dazu.
Ist interessant, weil bei Daniel klingt ja manchmal auch an, zumindest habe ich es jetzt bei Daniel noch im Hinterkopf, dass er manchmal dann auch begründet, ich glaube, es war bei den 80ern so, dass die Songs, die du gewählt hast, auch irgendwie stellvertretend für das Jahrzehnt stehen müssen. Und den Ansatz habe ich überhaupt nicht. Mhm. Klar, wenn du jetzt eine bestimmte Phase in deinem Leben damit verbindest, ne, dann ist das natürlich völlig, völlig richtig, den zu wählen. Aber für mich wäre jetzt, weil Wind of Change so signifikant für dieses Jahrzehnt steht, was da passiert ist politisch, wäre das für mich überhaupt kein Grund, den Song zu wählen.
Vielleicht kann ich das dahingehend präzisieren, dass es für mein Jahrzehnt stehen muss. Ne? Also bei den 80ern kam tatsächlich viel dazu, dass ich habe bei den 80ern, das sind so gewisse Vibes irgendwie. Also das ist so ein gewisses Gefühl, das ist eine gewisse Art von Musik, von Stil, von Instrumentierung. Das ist das eine, aber tatsächlich eben auch mein Jahrzehnt und welche Assoziation ich damit habe. Deswegen,
ja, das meine ich auch.
Ich habe mich in der Vorbereitung auch zigmal hinterfragt, also was ist für mich, für meine 90er, was ist da stellvertretend? Also ohne jetzt wieder was vom Stellvertretertitel, ne? Aber ihr wisst, was ich meine.
Nee, schon klar.
Ja.
Bei Daniel geht's um Vibes, bei mir geht's nach Regeln. 31.12.99 hört das Jahrzehnt auf.
Ja.
Und am 1.1. ging's los.
Hallo, bislang keine Regelübertretung heute. Das ist so.
Nee, aber die Regeln gebieten auch, dass wir jetzt weitermachen, und zwar mit meiner Nummer 2. Eigentlich hätte der nächste Song nicht auf der 2, sondern auf der 1 landen müssen.
Hm.
Wer des Englischen mächtig ist, wird in diesem Satz einen Spoiler entdeckt haben. Meine Nummer 2 ist nämlich ein Song, der wurde in Berlin aufgenommen, in den Hansa-Studios, ist aber nicht von einer Berliner Band. Die Band heißt U2 und der Song heißt One.
Bono.
Bono, genau. Der Bono, Sänger von U2. Und das ist eigentlich auch schon ein Grund, dass jetzt ein Song von Anfang der 90, ich glaube 1991 kam das Album raus, Achtung Baby. Und Bono ist auch einer der Hauptgründe, warum ich den Song so liebe. Auch schon, ich hatte damals ein bisschen Probleme mit einigen Songs auf dem Album, was ja auch ein bisschen sperriger ist und auch anders war als die Alben vorher. Aber der Song war, glaube ich, auch mit so der eingängigste, was dafür gesorgt hat, dass es auch wirklich so ein Dauerbrenner geworden ist. Auch ganz oft gesampelt und nachgespielt, teilweise ja auch von U2 selber mit Mary J. Blige dann noch mal ein paar Jahre später noch mal neu rausgebracht worden. Auch eine tolle Version. Ja. Aber Bono, ich finde, da ist so viel Schmerz und so viel Herz in dieser Stimme drin, zusätzlich zu den Lyrics, wo es ja um einen, ja, es ist relativ diffus, also man kann da relativ viel reinlesen, je nachdem, was man da sehen möchte. Es geht um einen Konflikt zwischen zwei Menschen, es kann ein Paar sein, es können auch unterschiedliche Generationen sein, die eine alte Streitigkeit versuchen auszutragen, die eben an diesem Abend wieder was ins Licht ziehen, wie er in den Lyrics sagt. Er sagt ja auch irgendwie, have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Also ganz tolle Formulierung, was auch wirklich auch so ein Markenzeichen von U2 ist. Und gerade wie er diesen Song singt, dieses Flehende und so viel Emotion reinzulegen, das hat mich immer wieder begeistert, zusätzlich zu dieser Komposition, die wirklich auch, und da ist auch eine Parallele zu Sting da, wirklich ganz, ganz reduziert ist und sich ganz ruhig aufbaut und dann immer mehr Emotionen reinkommen und du trotzdem nie das Gefühl hast, dass dieser Song überladen ist. Selbst wenn es dann zum Schluss dann auch die Gitarre ein bisschen stärker wird und Bono dann so ins Leiden gerät.
Jetzt habe ich gerade wieder so ein bisschen, ich habe wieder so zwei Anteile in mir. Auf der einen Seite die Wertschätzung für die Musik, für die Band und ja auch jahrzehntelang währenden Erfolg, und da die sind für mich auch immer noch so die sind noch kurz vor der Grenze des Überspielten im Radio. Ich glaube, das ist für mich auch immer so die Herausforderung, dass ich das einfach auch so viel und so häufig gehört habe und tatsächlich jetzt nie ein riesengroßer Fan der Band gewesen ist, aber musikalisch ist es großartig. Und das, was du gerade so schön beschrieben hast, diesen Schmerz in Bonos Stimme, das ist schon einzigartig. Das ist schon toll, wie er das singt. Und ja, auch eine schöne Passage, die du gerade rausgegriffen hast, als Beispiel.
Bei U2 habe ich mich immer gefragt, warum sind die eigentlich nicht mehr auf meiner Playlist? Weil vom Rezept her, auch wie du es beschreibst, Micha, erfüllen sie eigentlich viele Kriterien, die mich grundsätzlich ansprechen. Es ist Rockmusik, es ist, es hat Pathos mit drin, es sind Gefühle mit drin. Ich finde auch Bono alleine wegen seines Engagements über Jahre bis Jahrzehnte mittlerweile, das hat auch dazu beigetragen. Also da gibt es eigentlich nichts, wo ich sagen würde.
Ein gutes Gesamtpaket, ne?
Ja, eigentlich müsstest du U2 lieben. Und gleichzeitig hat es mich dann nie hingezogen. Und wenn aber U2, dann würde ich auch sagen One. Das ist für mich auch das Lied, was mich am allermeisten noch abholt, genau aus den Gründen, Micha, die du genannt hast. Das fühle ich auch. Ich fühle auch seine Stimme da drin und all den Schmerz und die Emotionen. Und aber es war nie voll in meinem Herzen drin. Und wenn wir wieder bei den 90er Jahren sind, ist es jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie sage, da habe ich eine bestimmte Assoziation von einer Lebensphase in den 90ern mit oder irgendwelche Ereignisse, die mich an dieses Lied koppeln. Deswegen ist es für mich ein schönes Lied aus den 90er Jahren, was auf jeden Fall ist würdig ist, hier reinzukommen, weil ich glaube auch, dass es eine der ikonischen Hymnen der 90er ist.
Micha, war das denn bei dem Song ähnlich wie bei Sting, dass du damals schon diesen Song gehört hast und sofort Feuer und Flamme warst, oder vielleicht so ein Song, der sich auch im Laufe der Zeit, vielleicht auch später für dich entwickelt hat? So,
das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht gleich. Und mir ist gerade auch eingefallen, als Björn gerade gesagt hast, so diese Lebensphasen, ne? Ich kannte damals auch niemanden, oder kanntet ihr Leute, die U2-Fans waren? Dafür waren die, glaube ich, dann auch, ja?
Ja. Also später dann, nicht 1992, aber später dann im Studium 2000er Jahre, so um die Jahrtausendwende, da weiß ich, da gab es einige U2-Fans.
Ja, weil das ja auch gefühlt so damals ja auch schon wirklich nicht alte Männer, aber gestandene Männer waren. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wie ansprechend das dann auch so ein Teenager ist, anders als eine Band, die vielleicht dann auch vom Lebensalter und vom Look oder vom Style her noch näher an dir dran sind als irgendwelche irischen Rocker, die vorher dann auch ja fast so religiöse Erweckungslieder gesungen haben oder politische Songs über die Konflikte in Irland und Nordirland gesungen haben. Das ist dann relativ weit weg für jemanden irgendwie auf einer Oberschule. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das, als ich das Album zum allerersten Mal gehört habe, habe ich gesagt, mach das bitte aus. Ich kann mir das nicht anhören. Das ist einfach zu, und es fängt ja auch wirklich mit so einem Soundteppich an. Die haben ja sehr viel experimentiert damals auf Achtung Baby, was ein sehr mutiger Schritt war, weil sie ja früher für diese handgemachte Rockmusik hatten großen Erfolg in den USA und dann sich eher diesen experimentellen, auch dem Dancefloor so ein bisschen zugeneigt haben. Also mochte ich gar nicht. One war da, glaube ich, noch, wie gesagt, am einfachsten, am zugänglichsten. Habe ich aber auch nicht damals sofort gehört. Kam wirklich über die Jahre, dass ich den Song halt zu schätzen gelernt habe. Und das nie weg war. Weil es auch ein Song war, der nicht so häufig gespielt wurde. Also klar, im Radio auch, aber U2 waren ja jetzt in den 90ern nicht diese Band mit diesen riesigen Single-Hits. Zumindest in meiner Wahrnehmung, dass die ständig irgendwie gelaufen sind, wie Tina Turner oder Phil Collins oder so.
Die hatten nicht so eine Peaks, ne? Die sind immer da gewesen und auch immer relativ erfolgreich mit einer guten, treuen, breiten Fanbasis. Aber es ist nie so dieser Peak gewesen oder sowas.
Genau, und auch eher eine Albumband.
Ja.
Hatten ja, auch keinen Nummer-1-Hit in den 90ern in Deutschland. Also zumindest nach meiner schlauen Liste hier nicht. Aber die ist ja sowieso sehr speziell. Und zu dem, was du sagtest eben, ich glaube, also ich kann mich auch nicht daran erinnern, U2-Fans in der Schulzeit begegnet zu sein. Also weil ich weiß sehr genau, dass es Leute so in der Oberschulzeit gab, die zum Beispiel voll auf Depeche Mode abgefahren sind. Also ich habe da tatsächlich auch so ein paar musikalische Lager, sagen wir mal, in Erinnerung. Aber bei U2, ich glaube, das kam dann auch tatsächlich erst später, so in den 90ern. Björn hat es ja vorhin so schön skizziert. Das war ja dann auch die Zeit, wo wir nicht nur zur Schule gegangen sind, sondern tatsächlich auch erwachsen geworden sind. Und dann, wo es dann weiterging mit Bundeswehr oder Zivildienst und Ausbildung und dergleichen. Und ich glaube tatsächlich auch, das war so später dann, wurde U2 später ein größeres Phänomen als zu Beginn der 90er.
Ja, ich finde beide Bands toll, Depeche Mode wie U2, aber der Unterschied ist natürlich, neben der Musik, ist natürlich auch, dass du viele Depeche Mode-Fans eher am Äußeren erkennen kannst als bei U2, die ja auch wirklich für eine bestimmte Art von Stil standen in Depeche Mode, also auch gerade in den 80ern. Ne? Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch viele U2-Fans, die inkognito sind, unter uns, haben uns unterwandert.
Sie leben, ja, verstehe. Sie
leben, genau.
Ja. Ja.
Das ist meine.
Nice.
Auf der 2 ist die One.
Dann geht's jetzt auf die Zielgerade mit Stand the Man.
Yes. Auf die Frage nach meiner Nummer 1 kann es nur eine Antwort geben. It ain't over till it's over. Ja. Ich möchte ihn jetzt voll hören, eigentlich, schon wieder. Es ist nicht so, dass ich nichts in den letzten Tagen häufiger mal gehört habe. Ich könnte jetzt einfach wieder durchlaufen lassen. Die gut 4 Minuten. It Ain't Over Till It's Over von Lenny Kravitz aus dem Jahr 1991. Für mich persönlich...
Das ist deine Nummer 1, Daniel.
Das ist meine Nummer 1.
Ja, das ist auch meine Nummer 1.
Yes! Sehr schön. Ich habe so ein bisschen drauf spekuliert.
Was soll man sagen? Wenn ein Song schon mit einem Trommelwirbel beginnt, also dann weißt du auch gleich, was Sache ist.
Ja, ich habe es natürlich vermutet, weil wir haben ja vor vielen, vielen Jahren unsere gemeinsame Liebe, sage ich jetzt mal, für diesen Song entdeckt und ausgesprochen.
Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich möchte nicht wissen, dass ich an dem Abend noch so alles ausgesprochen habe. Aber
wenn du wüsstest.
Also es passt natürlich in dein Beuteschema, aber das hatte ich nicht mehr auf dem Zettel, dass wir da beide ihn auf der Eins haben könnten.
Ja. Sag mal, warum der in mein Beuteschema passt, wo wir schon dabei sind.
Also dieses Groovige, dieser Funk, der natürlich hier sehr, sehr zurückgehalten ist, aber dadurch natürlich umso stärker wirkt. Ne? Also das ist jetzt keine Tanznummer, aber das ist musikalisch und auch von den Instrumenten so perfekt arrangiert, gespielt und was ich ja auch erst in der Recherche für diese Folge rausgefunden habe, größtenteils von Lenny Kravitz selber gespielt. Also nicht nur geschrieben, nicht nur gesungen, sondern die meisten Sachen spielt er auch. Also à la Prince auf dem Ding. Ob Bass, ob Klavier, sogar Sitar spielt er und Gitarre sowieso. Also verrückt, es ist verrückt, es ist ein verrückter Song. Diese Streicher, die er auch arrangiert hat zumindest. Ja. Unglaublicher Groove, aber halt zurückhaltend. Nur zum Liebhaben.
Ein Baby, genau. Ja, also er hat natürlich, und da hast du natürlich völlig recht, was Beuteschema angeht, also wirklich diese 70er Motown-Vibes hat der Song total. Soll ja auch inspiriert worden sein, so Marvin Gaye, Curtis Mayfield und diesem sogenannten Philly Soul. Ja. Also ich habe natürlich bewusst den Anfang genommen, aber nicht nur, weil der Song sich wunderschön aufbaut, sondern die ersten Takte, die er singt, also ich finde seine Stimme in dem Song, das ist wie Karamell. Es ist so, es ist wunderschön. Es ist einfach, und weil man ja auch weiß, der kann ja auch rockig, ne? Also wenn man zum Beispiel auch an Are You Gonna Go My Way denkt, ne? Also auch ein Song, Micha, den wir beide auch, glaube ich, sehr, sehr gut finden.
Meinst du Beyonds Nummer 1?
Oh, aha. Ich weiß nicht.
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Aber das hier, das ist so soulig, das ist so wunderschön. Es ist, ich liebe den Song. Ich kann es nicht anders zusammenfassen.
Also wenn man zu einem Song Liebe machen sollte, also dann zu diesem Song.
Björn, siehst du das auch so? Also wo wir heute schon so viel darüber philosophiert haben, ob es ins Herz geht oder nicht, berührt es dein Herz, Björn?
Nee.
Okay.
Und das ist genau dasselbe, was wir vorhin bei Jamiroquai hatten. Da könnte ich eigentlich eins zu eins wieder sagen. Daniel, ich habe dir das ja mal erzählt. Nach irgendeiner Folge, glaube ich, wo wir in den 80ern unterwegs waren, habe ich mich ja mal an ChatGPT rangemacht. Mhm. Und versucht zu ergründen mit der Hilfe von ChatGPT,
was mit dir nicht stimmt.
Ja. Was es an Musik ist, also was an dieser Musik ist, dass ich das nicht spüren kann. Weil mich das wirklich umtreibt. Weil wenn ich euch darüber sprechen höre und dich da auch gerade, Daniel, wie du da mit Leidenschaft und also und alles, was du sagst, reizt mich auf natürlich auf einer Ebene, das auch erleben zu wollen. Ich will auch das Karamell hören. Und nichts davon höre ich.
Ja.
Wie sah denn die Frage an ChatGPT? Du musst sie ja irgendwie gefüttert haben mit bestimmten
Songs. Ja, es war wirklich nicht nur eine Frage, sondern ich habe wirklich mal 2-3 Stunden damit verbracht, das auszudifferenzieren, indem ich, also es begann ganz banal damit, dass ich ChatGPT 2-3 Songs genannt habe. Ja. Und ihn gefragt habe, gibt es irgendwie Erklärungen dafür, warum mir nicht gefallen? Habe ihm ein paar andere Songs genannt aus derselben Ära und auch versucht, Ähnliches zu finden. Also jetzt nicht einen Schlager zu nehmen, sondern zum Beispiel vorhin haben wir gesagt, es gibt auch was, da steckt ja viel auch aus den 70ern drin. Dann hätte ich ihm jetzt zum Beispiel so Disco-Songs gegeben, die ich ja richtig geil finde.
Ja.
Klassisches Disco, nicht so, und was sind die Unterschiede? Haben wir versucht, das rauszuarbeiten, haben wir immer mehr Songs, habe ich reingespielt. Und was ist das, was die Essenz ausmacht, was mich scheinbar nicht anspricht? Das wollte ich herausfinden, weil, wenn ihr das so erzählt, mich reizt es. Das macht ja richtig den Mund wässrig. Und gleichzeitig ist das bei mir wirklich blank.
Emotional. Du siehst das schon als Defizit an. Das finde ich schon mal gut. Das ist ein erster Schritt.
Weißt du, Defizitorientierung,
Wir haben heute Fortschritte gemacht, Björn.
Genau. Das ist Defizitorientierung. Ich bin ressourcenorientiert unterwegs.
Aufwandsbewusst.
Nee, aber das ist das ist halt die lange Antwort auf die Frage, ob ich das auch so spüre. Und die Antwort ist einfach nur ein ganz krasses Nein.
Ich finde das total interessant. Also ich finde, ich habe dir auch gerade wirklich sehr, sehr aufmerksam und gespannt zugehört, weil ich das auch toll finde, wie systematisch du dich damit auseinandersetzt.
Ja, wir haben da ja schon drüber gesprochen.
Ja, und dann hier
auch bewundernswert.
Ja, deinen digitalen Coach befragst, ja.
Weil das ja faszinierend ist irgendwie, oder? Also manchmal kann man das ja sagen. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Heavy-Metal-Stücke aus den 90ern, wo ich einmal sagen kann, ist mir einfach zu laut. Ich verstehe kein Wort. Das Rumgebrülle, das macht, also da kann ich dir sofort sagen, woran es liegt. Aber hier kann ich es dir nicht sagen, woran es liegt. Und es berührt mich halt nicht. Es schüsst mich aber auch nicht ab, muss man sagen.
Na, vielleicht, genau. Also das ist vielleicht schon mal der erste Punkt. Es stößt dich nicht ab. Du hast gerade eben gesagt, irgendwie gewisse Heavy-Metal-Sachen, die stoßen dich ja eher ab. So, ne? Also wie ich dich gerade verstanden habe.
Ja,
in unterschiedlichen Ausprägungen. Genau. Aber hier ist es vielleicht so, es stößt dich nicht ab, aber es berührt eben auch so dein Herz nicht. Und letzten Endes, das ist ja wie Gefühle erklären. Und das ist ja wahnsinnig schwer. Und letzten Endes, Micha hat ja so schön von Beuteschema gesprochen, ich spreche mal von Zutaten. Das wird ja einen Grund haben, warum ich auf so eine Kombination irgendwie stehe. Ne? Ja. Und das hat dann auch mit Sozialisation zu tun. Also ich habe eine 10 Jahre ältere Schwester, die mich ja auch musikalisch geprägt hat. Ich meine, ich bin mit SOS-Band und Frankie Goes to Hollywood aufgewachsen. Hallo? So, also natürlich hat mich das irgendwie auch geprägt. Und deswegen bin ich ja auch irgendwo musikalisch sehr, sehr gerne in den 80ern unterwegs. Auch wenn ich da zumindest über gewisse Teile oder gewisse Zeiten, Phasen halt ein kleiner Junge war. So, aber ne, das ist dann halt Prägung und was findet man so gut? Und ich habe ja auch schon viel über Stevie Wonder gesprochen. Und wenn ich mir seine Sachen aus den frühen 70ern anhöre, ne, also dann kann ich jetzt hier einfach mal die Brücke zu 1991 schlagen, also über 20 Jahre. Und das ist einfach etwas, was mich total abholt, musikalisch. Also ich habe eine große Faszination für die Musik, wie es gespielt wird. Und dann auch diese musikalische Finesse, die da drin steckt. Aber eben auch, es berührt mich total. Der Text ist toll. Es ist einfach wunderschön, wunderschönes Gesamtpaket. Und wie gesagt, wird Gründe haben, dass ich so gepolt bin. Und es wird Gründe haben, warum du
das
halt
ja
anders gepolt bist. Also, und das hat mit Gefühlen zu tun und die zu erklären, boah, ich glaube, schwierig. Also, oder? Micha?
Da reichen 62 Folgen Podcast auch nicht aus.
Nee. Also da müssen wir die 100 schon voll machen, um das so therapieren.
Ich fand deinen Aspekt mit den älteren Geschwistern ganz interessant und da kann durchaus auch was drinstecken. Ne? Also gerade bei einem Song, der sich so auf die Vergangenheit beruft wie unsere Nummer 1, It Ain't Over Till It's Over, was ja eine Hommage ist. Übrigens neben den aufgezählten Songs gab es noch eine, die ich gefunden habe, eine Referenz, und zwar Earthnet and Fire, eine ruhige Earthnet and Fire Nummer,
ja.
The Way of the World. Die habe ich da zum ersten Mal gehört, gleich auf die Playlist gemacht. Richtig cool und man hört die Verbindung schon und und dann kriegt man dann natürlich vielleicht dann auch entweder über Eltern, die vielleicht besonders musikinteressiert sind, natürlich auch die vorherigen Jahrzehnte mit oder halt durch ältere Geschwister, die da eine Affinität für haben. Das kann durchaus sein, dass man einfach durch dem Ausgeliefertsein in einem geteilten Zimmer oder sowas schon Sachen mitbekommt. Und also bei mir kommt nochmal dazu, dass dieser Song, und das war mir damals auch schon total bewusst, deswegen stach der auch damals schon raus, Anfang der 90er, dass er damals schon altmodisch klang. Und deshalb auch nie wirklich aus der Mode kommen konnte, weil er nie wirklich in Mode war. Und deswegen hat er sich, glaube ich, auch bei mir so gut gehalten. Und immer wenn ich diesen Song höre, muss ich an eine Textzeile denken von den Beginnern, glaube ich, Liebeslied. Kann man eigentlich noch Tracks heiraten in Dänemark?
Ja.
Also da würde ich dann, dem Song würde ich das Ja-Wort geben.
Ja. Ja, und er ist zeitlos, ne? Das hast du gerade auch so schön umschrieben, er ist zeitlos.
Ich hatte ein schönes Erlebnis vor einem Jahr ungefähr, da war ich bei so einem Showdinner, gibt es ja manchmal so in der Vorweihnachtszeit oder Nachweihnachtszeit, wo man, da wird dann mehrere Gänge serviert in so einem Zirkuszelt, Palazzo heißt das hier in Hamburg, und mehrere Gänge, und dann gibt es halt zwischen den Gängen gibt es auch so Vorführungen von irgendwelchen Künstlern, und es gab eine Band. Und ich saß mit dem Rücken zur Bühne beim Essen. Und diese Band hat den ersten Song gespielt. Und ich dachte zuerst, es käme vom Band, weil das wirklich sehr, sehr gut ist. Ich habe gesagt, wer covert denn da gerade Lenny? Und wenn der erste Song einer Band an dem Abend, die ein paar Stunden spielt, It Ain't Over Till It's Over ist, dann weißt du wirklich, du bist in guten Händen.
Du bist in den besten
Und das Händen. War auch so. Das hat sich total bewahrheitet. Es war eine mega gute Band.
Ja, toll.
Ja, abgefahren.
Ja, Björn.
Aber nicht so abgefahren wie Björns Nummer 1.
Ja. Meine Nummer 1 ist ein Song, den ich an anderer Stelle in diesem Podcast schon mal nominiert habe.
Dann geht's leider nicht, tut mir leid.
Und mein festes Vorhaben war, in dieser Folge keinen Song zu nominieren, den ich an einer anderen Folge schon mal nominiert hatte. Leider ging das bei dem Song nicht. Weil jedes Mal, wenn ich jetzt in den vergangenen Wochen meine 90er-Playlist durchgehört habe, ich eigentlich nur noch diesen Song hören wollte. Ja. Yeah. Meine Nummer 1 ist der Song November Rain von Guns N' Roses.
Jawohl. Auf dich ist Verlass, Björn.
Natürlich, es hat mich Verlass. Nominiert hatte ich den ja schon mal bei den Top 3 Gitarren-Soli.
Ja.
Und unsere liebe Hörerinnen und Hörer diese Folge nie hören können, weil sie immer runtergenommen wird, dachte ich mir, wir müssen ihn hier mal wieder reinbringen.
Ja.
Schöne Grüße an Universal an dieser Stelle.
Ja, aber nur bei Spotify. Bei Apple Music ist das alles online. Aber
die Zeige ist raus.
Bei Spotify machen sie Krawall hier, die Universals.
Eine unserer besten Folgen.
Folge 15 übrigens.
Ja, also wenn ihr die hören wollt, einfach mal zu einem anderen Anbieter als Spotify gehen.
Genau.
Und auch da haben wir den Song schon besprochen, November Rain. Ja, der Song handelt ja von einer Beziehung, die auseinanderzugehen droht. Angeblich ist es ja aber auch was Autobiografisches gewesen, dass Axl Rose damit über seine eigene Beziehung singt. Man weiß das natürlich nie. Das verkauft sich vielleicht auch einfach besser. Ist in Kombination mit einem der teuersten Musikvideos der damaligen Zeit erschienen. Und ich finde den Song bis heute unfassbar schön. Also er hat eine unglaubliche Bandbreite von diesen mehreren Gitarrensoli, die Slash da spielt, die auch ganz unterschiedliche Couleur haben. Die schöne Stimme von Axl Rose, die diesen Schmerz auch irgendwie noch so richtig ins Reibeisen reinbrennt. Und ja, das ist einfach geil. Das ist ein geiler Song.
Ja.
Also, und ich habe das wirklich in jeder Autofahrt habe ich gedacht, ich will eigentlich nur noch das Ding in den Loop stellen.
Ich habe gerade überlegt, ob ich die Stimme von Axl Rose als schön bezeichnen würde. Also sie ist markant, sie ist einzigartig markant. Also damals war sie es, heute ist, glaube ich, nicht mehr so.
Aber der Song ist ein schönes Beispiel dafür, für dieses Facettenreiche. Hatten wir vorhin auch schon gehabt, als ich über Champagne Supernova gesprochen habe, ja. Oder auch Bohemian Rhapsody ist natürlich noch ein ganz, ganz krasses Beispiel davon, ne? Aber gerade nach diesem Break von November Rain, ne, wo es dann nochmal eine andere Farbe bekommt, wo dann nochmal ein weiteres, dieses sehr, sehr dramatische Piano kommt und noch ein Gitarrensolo, was nochmal aggressiver ist von Slash, ist natürlich super, ne? Und da kann ich es auch total verstehen. Und es ging mir auch so, dass ich da immer, wenn es auf MTV lief, also nicht nur wegen dieses Videos hängen geblieben bin, sondern natürlich auch, weil es so eine Dramaturgie hatte, ne? Und eben nicht nur einfach Strophe, Refrain, irgendwie Pre-Chorus und dann kommt ein Break oder sowas, sondern es war halt total opulent, ist, glaube ich, das Wort, was ich suche.
Ja, opulent trifft es total gut, ja.
Ja.
Ja, und dann natürlich aber, also wenn wir dann wieder so biografisch werden, natürlich auch ein Song, der halt wirklich vor Herzschmerzen nur so schreit. Ne? Mhm. Und also wenn, jetzt wo ich ihn gerade wieder so gehört habe, da bin ich natürlich auch wieder unterwegs auf der Memory Lane. Ja.
Und ja.
Da gab es schon so ein paar Herzschmerzmomente, wo ich den dann auch reingepackt habe und irgendwie versucht habe, irgendwie klarzukommen im Leben. Und ich meine, das Universum ist ja so, wenn man so Teenager ist das Universum ja irgendwie relativ beschränkt auf das, was so in der Schule und drumherum passiert und die Leute und die Clique und so weiter. Ja, da war ich gerade wieder gedanklich. Also darauf wollte ich hinaus, der Song, der katapultiert mich sehr, sehr schnell dann wieder in diese Zeit und dann diese Stimmung und auch, ja, so der einen oder anderen, dem einen oder anderen verdrückten Tränchen.
Das geht mir ganz genauso und ich weiß auch damals schon, hat mich diese Zeilenvariation vom Text rund um die den November Rain auch so gecatcht, ja. Also das da hat er ja an der einen Stelle, ist es ja dieses it's hard to hold a candle in the cold November Rain, also was ja so sinnbildlich ist für die, wie soll die Beziehung so noch weitergehen. Und dann später kommt ja dann irgendwann But Nothing Lasts Forever, Even Cold November Rain. Und ich finde, das nimmt mich emotional wieder richtig mit dann einfach.
Ja. Das ist ja, also das ist eigentlich ein wunderschöner Exit für unsere November-Folge, oder?
Mit ja. November Rain meinst du?
Genieß den November Rain.
Ja.
Ich habe noch auf den Lemon Tree gewartet, aber man kann nicht alles haben. Man kann
ja, Longlist, komm, lass Longlist, hau raus.
Longlist.
Mr. Rain, nee, Culture Beat.
Nee, weißt du, ich bin selten so mit mir im Reinen gewesen wie bei dieser Folge, dass ich gesagt habe, Top 3 und gut ist und dann gibt's halt den Rest.
Erzählst du auch alle drei Folgen? Also.
Jede Folge sind wir ich hatte ein absolut reines Gewissen.
Genau.
Und dann kommt 20 Folgen später von wegen, ja, Irrtümer, mir fallen nur zwei ein. Mhm. Ja, und dann regt ihr euch auf.
Also okay. Ich habe
mach erstmal deine Longlist. Ich habe noch was zu den Irrtümern zu sagen.
Ja, ich habe tatsächlich auf der Longlist You Could Be Mine von Guns N' Roses. Ja, ne, da guckst du, ne? Ja. Terminator 2, Judgment Day.
Nicht schlecht.
Und ich habe tatsächlich auch Spells Like Teen Spirit von Nirvana, weil da hatte ich auch meine Phase in den 90ern. Aber ich möchte auf einen Song auf meiner Longlist nochmal ganz kurz eingehen. Nur insofern, das war auch ein Song, der im Radio tot gespielt worden ist und den ich für mich wiederentdeckt habe.
Ryan Adams.
Losing My Religion von R.E.M.
Okay, ja, der ist auch auf meiner Longlist und vielleicht hören wir ja auch gleich noch was von Losing My Religion. Haben ja noch ein bisschen Feedback.
Ach so, ja, 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 so. ja, genau.
Schön. Ich wollte gerade sagen, wolltest du jetzt als nächstes Thema Top 3 R.E.M.s?
R.E.M. war ich ein absoluter Fan von. Habe ich auch ganz, 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 ganz krasse Jugenderinnerungen an das Out-of-Time-Album.
Ja, den wollte ich nicht unerwähnt lassen, aber wenn ihr noch
das ist ein schöner Song,
wenn ihr noch was auf der Longlist habt, dann haut raus. Ansonsten hast du eine schöne Brücke zum Feedback gebaut.
Ja, Irrtümer war das Stichwort.
Ach so.
Die Älteren werden sich erinnern. Wir haben in der Folge 58 One Hit Wonders gemacht. Und ich habe als einen Song nominiert Spacer von Sheila in Be Devotion.
Ja.
Und unser treuer Hörer Micha, der hat sich gemeldet und meinte, ich hätte einen Fehler begangen, weil diese Band bzw. diese Künstlerin einen weiteren Top Ten Hit, einen weiteren Hit gehabt hätte neben Spacer. Was natürlich diesen Kategorietitel One-Hit-Wonder ad absurdum führen würde. Was soll ich euch dazu sagen? Micha hat recht. Also nicht ich, Micha, sondern er, Micha, hat recht. Ich entschuldige mich. Hm. Ich muss es anerkennen, dass ich einen Fehler gemacht habe, würde aber als Zeichen meines Entgegenkommens einen von meinen Jokern anbieten, weil ich ja damals bei den Irrtümern nur zwei gemacht habe in über 50 Folgen. Also damit wären wir dann quitt, würde ich sagen, und dann lass uns nicht mehr drüber reden. Aber danke für den Hinweis, Micha. Ist wirklich super, dass du so aufmerksam zuhörst und dich dann auch meldest, wenn hier wirklich mal einer einen Fehler macht. Und selbst wenn ich es bin.
Das wollte ich gerade sagen. Also danke fürs aufmerksame Zuhören, ja.
Also nochmal danke für das Feedback. Das gilt natürlich für alle da draußen. Gerne Feedback. Es müssen ja nicht immer Fehler sein. Es kann einfach auch mal sein, wenn ihr selbst eine Meinung habt zu einer Kategorie. Muss auch nicht die aktuelle sein, kann aber. Dann schickt doch bitte eine Mail oder noch besser eine Audionachricht an meldung@dreipod.de. Das wäre sehr, sehr schön, weil wir haben nämlich solch eine Meldung. Und zwar hat Björn ein Feedback zu dieser aktuellen Folge. Wie geht das denn, Björn? Du hast ein Feedback zu der aktuellen Folge? Ist ja verrückt.
Ja, klar. Du hast sie ja beim letzten Mal angekündigt und dann gibt's ja diejenigen, die nominieren dann gleich für uns aktuelle Folge. Das ist übrigens was wir sehr gerne sehen.
So gefällt mir das.
Mach das ruhig öfter, auch gern mit Audio. Und zwar haben wir hier die Top 3 90er-Jahre-Hits international von unserer Hörerin Nina. Auf Platz 3 Don't Speak von No Doubt.
Mhm.
Auf Platz 2 den Song, den Daniel gerade schon erwähnt hat, Losing My Religion von R.E.M. Mhm. Und, dass Nina Ahnung hat, sehen wir an ihrer Nummer 1, November Rain.
Oh, sehr schön.
Kann ja kein Zufall sein.
Ja.
Sehr schön. Ja, vielen Dank, Nina, fürs Feedback.
Danke.
Und alle anderen auch gerne schicken. Wir haben noch mal ein weiteres Feedback von unserem Stammhörer Benny. Das würden wir uns jetzt auch mal anhören. Der spricht über eine ältere Folge, und zwar über die 70er-Jahre-Songs. Und er spricht in seiner Top 3 Björn direkt an.
Nein, ich habe Angst.
Das ist eine Rubrik, wo wir vielleicht an den Punkt kommen, dass ich, dass vielleicht Björn ein bisschen das Herz aufgeht. Ich hoffe doch. Ich hatte ja bei den 80er-Jahre-Songs mir selber auferlegt, dass ich nur Gruppen nehme, die in den 80er-Jahren gestartet sind. Micha meinte, ich habe es mir furchtbar schwer dadurch gemacht. Ich dachte, ich mache es mir dadurch leichter. Aber es hat natürlich auch viele Sachen ausgeschlossen, die eigentlich meine Top 80er-Jahre-Songs waren. Und mit diesem Prinzip gehe ich auch in die 70er rein und muss daher auf jeden Fall zwei Bands nennen, die ich vorher nicht genannt habe, bei den 80ern, obwohl sie mich dort am meisten geprägt haben. Und das ist nämlich meine, auf Platz 3 ist nämlich eine meiner Lieblingsbands, Queen, mit Don't Stop Me Now. Auf Platz 2 ist ein Song, den ich eigentlich bei den 80ern nehmen wollte, nur um dann festzustellen, verdammte Axt, das ist ja gar kein 80er-Song, das ist ja ein Song von 1979. Das hat mich halt damals bei den 80ern völlig fertig gemacht. Und nun kann ich ihn aber endlich nennen, es ist The Buggles mit Video Killed the Radio Star. Ich werde euch mal einen Link ranhängen von einer aktuellen Live-Fassung, als der Komponist oder einer der Komponisten von The Buggles und Video Killed the Radio Star, Trevor Horn, geehrt wurde. Ich glaube, ja, in Großbritannien hat er einen sehr großen Preis bekommen. Es gab ein gigantisches Konzert, wo über seine gesamte Karriere zurückgeblickt wurde. Da kam dann Frankie Goes to Hollywood, ich glaube ABC oder wie sie heißen. Viele, viele bekannte Gesichter. Er hat ja große, große Songs mitgeschrieben. Ist man sich teilweise überhaupt nicht bewusst, was der Mann schon überall mitproduziert hat, mitgeschrieben hat, mitkreiert hat. Und nun kann ich endlich The Buggles, Video Killed the Radio Star nennen als meine Platz Nummer 2 der 70er-Jahre-Songs, obwohl er total 80er-Jahre sich anfühlt. Und meine Nummer 1, lieber Björn, ist ABBA mit Dancing Queen. Alles andere wäre, glaube ich, verrückt. Tschüss.
Hammer.
Sehr ja, schön. Super geil, sehr schön.
Also ich stelle ja, gerade fest, beides ist total super. Also wenn ihr uns Feedback schickt zu der aktuellen Folge, aber wenn ihr uns auch einfach Feedback schickt zu Folgen, die anderthalb Jahre alt sind, wie jetzt im Falle der Folge Nummer 45.
Das ist anderthalb Jahre her?
Ja, Februar, also ist eigentlich fast noch länger, also Februar 45, Februar 24, Folge 45.
Ah, ja, sehr geil. Ah,
bleibt drin.
Danke, Benny, für die für das Feedback. Ist ja auch das Schöne, weil die ganzen Folgen stehen ja bereit. Ja. Ihr könnt euch da einfach mal durch, also außer die Top-Gitarren-Soli bei Spotify. Aber das ist eine andere Geschichte, aber alles andere steht bereit und kann von euch kommentiert und bewertet werden. Und ja, eure Meinung interessiert uns da brennend. Also unbedingt. Schickt gerne was rüber.
Ja.
Und damit sind wir beim Höhepunkt, werden wir sehen, ob es wirklich der Höhepunkt ist. Aber an der Stelle in der Folge, wo Björn uns jetzt verrät, welches Thema er sich für uns ausgedacht hat, für Daniel und für mich und für sich selbst auch, nämlich die Kategorie der nächsten Folge von Dreipod.
Ja. Ich hatte schon, bevor du deine Folge nominiert hattest, Micha, hatte ich schon mir überlegt, was ich für danach nominieren werde. Und habe jetzt aber gemerkt, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil das viel zu nah dran ist an dem, was wir jetzt gemacht haben. Also musste ich etwas anderes aus dem Zauberhut ziehen.
Umdisponieren.
Und ich mache etwas, worauf ich richtig, richtig lange schon Bock habe. Einfach.
Spannungsbogen kann er.
Einfach für auf die Recherche. Du tust mir ein bisschen leid, Micha, weil ich weiß, du wirst ein Teil dieser Recherchezeit
Auf Recherchereise sein.
Aber du kannst es dann umso intensiver danach holen. Denn es geht darum, sich durch nicht eine, nicht zwei, nein, um mehr als 20 Staffeln von The Simpsons zu arbeiten, um unsere Top 3 Simpsons-Folgen zu nominieren.
Es gibt da schon 35, oder?
35, ja. Also mehr als 30, okay. Genau.
Es hat aber gut verkauft gerade. Mehr als 20 Folgen. Ja, ja, mehr als 20 Staffeln, ja. 15 mehr. Bist du verrückt? Ey, sag mal, ich kann mich noch erinnern, Björn, an eine Zeit, wo es hieß, nee, lass mal nicht sowas machen. Da brauche ich irgendwie ein paar Monate Vorlaufzeit, ja, für Romcoms und so ein
sowas
Weihnachten raus. Steht an.
Ja,
das vor Weihnachtszeit. Ich muss Weihnachtslieder hören, Björn. Ja. Da machst du dir keine Gedanken drüber, ne?
Nee, mach ich nicht.
Meine Kinder wollen seit Ende August wollen sie hier endlich Weihnachtsmusik hören.
Die wollen seit Ende August endlich Simpsons gucken.
Mein Sohn hat tatsächlich jetzt angefangen. Vielleicht kann ich den irgendwie einspannen, dass er schon mal vorsorgt.
Genau. Schau dir mal die Staffeln 25 bis 35 an und sag mir dann, was sind die Top 3.
Genau. Ich habe gehört, die Staffeln 7 bis 12 waren die besten.
Ich muss jetzt erstmal überlegen, wo ich da eigentlich ausgestiegen bin. Also, ich habe
das. Warum?
Ja, warum, genau. Warum und wann? Das sind jetzt die entscheidenden Fragen.
Das geht mir aber genauso, Daniel.
Ja.
Aber der Rest lässt trotzdem noch genug
also
Material übrig.
Genau. Also meine Grundgesamtheit ist groß genug und da findet sich auf jeden Fall eine Top 3.
Ja, wir haben ja sowieso keine Wahl. Ne? Ist ja nicht so, dass wir ihn jetzt rausquatschen könnten aus der Nummer.
Nee. Ich lasse es nur gerade sacken. Also ich denke laut und überlege, was man so draus machen kann.
Also sehr gut ist es nicht. Es ist höchstens...
Super.
Danke.
Sehr gut.
Ausgezeichnet.
Selbst, ne?